Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Donnerstag, den 27. Februar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgenden Themen gehen. Andere Sicht auf die Ereignisse in der Ukraine. Wie die meisten Medien hat auch Radio Dreieckland in den letzten Wochen in den Nachrichten und mit verschiedenen InterviewpartnerInnen viel über die Proteste in der Ukraine berichtet. Auch die Rolle der rechten Kräfte bei diesen Protesten wurde thematisiert. Trotzdem kam mehrfach der Vorwurf an die Redaktion von Radio Dreieckland, wir würden einen von Rechten getragenen Aufstand unterstützen. In diesem Magazin hört ihr einen Kommentar von einem Antifaschisten aus Kiew über die Lage in der Ukraine. EU-Hilfsfonds für die Ärmsten, Parlament und Rat mit 3,5 Milliarden bis 2020 zufrieden. Das Europäische Parlament hat am Dienstag für eine Vereinbarung mit dem Rat der EU über den neuen Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen BürgerInnen gestimmt. Dieser Fonds ersetzt das Lebensmittelhilfeprogramm. Laut dem Europäischen Parlament waren 2011 120 Millionen EU-BürgerInnen von Armut und Ausgrenzung bedroht, mit einem Wachstum von 4 Millionen Menschen verglichen mit dem Vorjahr. Die Vereinbarung zwischen Parlament und Rat der EU teilt dem Fonds über die Lebensmittelhilfe hinaus neue Aufgabenfelder. Aber die finanzielle Ausstattung bis 2020 bleibt mit 3,5 Milliarden Euro die gleiche wie bei der vergangenen Periode. Über diesen Hilfsfonds haben wir mit der Europaabgeordneten Jutta Steinruck gesprochen. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
20.000 Menschen versammeln sich auf dem Euromaidan in Kiew. Die Demonstrierenden bestätigen einen nach dem anderen die Minister der Übergangsregierung, die bis zu den Wahlen am 25. Mai an der Macht sein wird. Die Mitglieder wurden von den politischen Parteien zusammen mit der Ratsversammlung vom Maidan bestimmt. Der neue Premierminister ist Arseniy Jatsenyuk von der Partei Vaterland. In der Ära Julia Timoschenkows war er bereits Außenminister. Parlamentspräsident und rechter Arm der Ex-Premierministerin. Der oppositionelle Klitschko ist nicht Teil der Übergangsregierung, wird aber zu den Wahlen im Mai antreten. Der russische Präsident Putin hatte indessen Truppen zur Prävention an der westlichen Grenze angeordnet. Sie führen dort bis Sonntag Manöver und Übungen durch. Als Rechtfertigung berief er sich auf die Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der Außenminister Lavrov verurteilte indessen einen aufkeimenden Neofaschismus in der Ukraine, der sich durch das Verbot der russischen Sprache und der Diskriminierung der Minderheit manifestieren würde.
Griechenland schließt sämtliche Polikliniken im Land. Der Initiator der Online-Petition gegen die Schließung deutet diesen Akt von Minister Georgiadis als Zusammenbruch des griechischen Gesundheitssystems. Bei der Schließung von 350 Polikliniken wurden 8.500 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger entlassen. Seit dem Beginn des Wirkens der Troika schnellten Kindersterblichkeit sowie die Zahl derer, die an behandelbaren Krankheiten wie Infektionen sterben, besorgniserregend in die Höhe.
Mecklenburg-Vorpommern will kein Atomklo in Lubmin. Bund, Länder und Vertreter der AKW-Betreiber haben sich auf die Rücknahme von 21 Kastoren aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield geeinigt. Sie stützen sich dabei auf Vorschläge des Umweltministeriums. Bis Ostern 2014 sollen die Behälter nun auf verschiedene Zwischenlager verteilt werden. Auch hier gibt es allerdings wegen laufender Gerichtsverfahren oder fehlender Gleise noch Einschränkungen. Der mecklenburgische Ministerpräsident Sellering machte nochmal die gemeinsame Haltung von Landtag und Landesregierung klar. Mecklenburg-Vorpommern leiste mit der vorübergehenden Einlagerung von Resten der alten DDR-Kraftwerke Lubmin und Rheinsberg zu sein, seinen Beitrag zur Lösung des Atommüllproblems. Man sei nicht bereit, weitere Behälter in Lubmin aufzunehmen, so Sellering. Er erwarte von der Bundesregierung eine andere Lösung und sprach sich für eine ernst gemeinte Energiewende ohne Atomstrom aus. Die Grünen haben sich indessen mit einer kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt. Sie möchten wissen, ob Lubmin bei den aktuellen Verhandlungen immer noch stillschweigend als potenzielles Zwischenlager mit einer Endlagercharakteristik gehandelt wird.
Schweizer Studierende können ab 2015 nicht mehr am Erasmus-Programm teilnehmen. Studierende, die das Programm derzeit absolvieren, ist es erlaubt, es noch zu Ende zu führen. Ab dem nächsten akademischen Jahr jedoch können Schweizerinnen und Schweizer weder an Erasmus noch an Horizon 2020 teilnehmen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission ist eine Antwort auf den Schweizer Volksentscheid zur Begrenzung von Immigration Anfang des Monats. In der Schweiz leben und oder arbeiten derzeit Hunderttausende EU-Bürgerinnen und Bürger. Ihr größter Handelspartner ist der Europäische Staatenverbund.
Merkel zum Tee bei der Queen. Zur Stunde ist die deutsche Kanzlerin auf dem Weg nach London, um an die britische Bevölkerung und die gemeinsame Sitzung des Parlaments zu appellieren, Mitglied in der EU zu bleiben. Neben ehrlichen Ängsten, dass Großbritannien auf dem Weg raus aus der EU sei, wird erwartet, dass Merkel heute Mittag von den Vorteilen beider Handelspartner spricht, die sie aus ihren bilateralen Beziehungen ziehen. Danach ist sie mit Premierminister Cameron zum Mittagessen verabredet. Bankenunion und weitere wirtschaftliche Einbeziehung des Königreichs in die Eurozone haben es nötig gemacht, einige Verträge zu ändern. Doch die deutsche Regierung spricht lieber von Anpassungen. Für die CDU sind Neuverhandlungen definitiv keine Option, so der Parteisprecher für europäische Angelegenheiten. Die britischen Konservativen stehen der Mitgliedschaft in der EU kritisch gegenüber. Das Entgegenkommen Brüssels sei nichts weiter als eine lächerliche Summe. 2017 soll es eine Volksabstimmung in der Sache geben. Willy Brandt war 1970 der letzte deutsche Kanzler, der sich in einer Rede an beide Häuser des Parlaments wandte. Der englische Guardian bezeichnete Merkels Besuch daher als historisch.
Portugiesischer Präsident will Investitionen aus Kalifornien. Mit 350.000 Menschen leben im bevölkerungsreichsten Staat der USA die größte portugiesische Gemeinde. Portugal sei ein wettbewerbsfähiger Ort, argumentierte Staatschef Cavaco Silva und wünschte sich daher gestern beim Frühstück in San Francisco von den Mitgliedern des Rates der portugiesischen Diaspora eine Stärkung der kommerziellen und wirtschaftlichen Beziehungen.
Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom Donnerstag, den 27.02.2014.
Thank you.
Die Rolle der rechten Kräfte in der Ukraine ist ein derzeit heiß debattiertes Thema. Seit mehreren Monaten berichten wir bei Radio Dreieckland nun zu dem Aufstand in der Ukraine. Wir haben mehrfach und explizit bei unseren InterviewpartnerInnen die Rolle rechter Kräfte innerhalb der Bewegung hinterfragt. Trotzdem wurde der Redaktion mehrfach vorgeworfen, einen maßgeblich von Rechten getragenen Aufstand unreflektiert zu unterstützen. Gestern hat Kollege Fabski den seit 15 Jahren in Kiew antifaschistisch aktiven Martin Kremerlin ans Telefon bekommen. Im Folgenden hört ihr seine Einschätzung der Lage in der Ukraine.
Freunde von mir und ich schätzen das so ein, dass es hier einen Rechtsputsch gab. Was der genau will und wie der vorgeht gegen linke Kräfte in der Ukraine, ist ihnen selber noch nicht ganz klar. Das finden sie raus experimentell. Und da muss man sagen, dass das wird auch geteilt von Antiimperialisten zum Beispiel in New York. Der bürgerliche Teil der Bewegung, ja, diese von der Adenauer-Stiftung großfinanzierte UDA-Partei zum Beispiel, oder die Nazi-Partei Svoboda, ist der bürgerliche Teil der Bewegung, die haben keine reelle Kontrolle zurzeit. Kontrolle über die Straße, über die Plätze, auch über die Kommunikationsverbindung im Lande haben rechtsradikale Freikorps. Ich nenne das Freikorps, für Engländer würde ich das so nicht nennen. In Deutschland gibt es halt eine ganz spezielle Erfahrung mit solchen militärisch organisierten, also paramilitärischen Gruppen. Und diese paramilitärischen Gruppen kontrollieren das Land mittlerweile fast komplett. Also es gibt noch einige Widerstandsnester, wo sie noch nicht durchregieren, um Kharkov, um Odessa, deswegen auch diese Schüsse auf linke Aktivisten bei Odessa, ganz besonders Sewastopol und die Krim. Alles andere, und das sind ganz viele, ganz diverse Regionen, sind faktisch unter Kontrolle dieser rechten Schwadrone, ja, und rechtsradikal, offen rechtsradikal, ja, mit Nazi-Fahne, SS Nachtigall und entsprechender Heldenverehrung. Das heißt aber, dass die den Ton angeben. Und die bürgerlichen Parteien, die sie stützen, die ihnen nach vorn geholfen haben, die verstecken sich sozusagen hinter ihren Schreibtischen jetzt. Aber diese Schreibtische sind Institutionen einer letztlich ausgedachten Putschregierung, die noch gar nicht richtig eingesetzt ist. Fakten werden geschaffen. Wenn wir der Eigenwerbung der rechtsradikalen militärischen Gruppierungen glauben, dann wurden in den letzten 48 Stunden über 100 Standbilder im öffentlichen Raum zerstört. Du kannst so ein Standbild nur zerstören, wenn du vorher die Menschen platt machst, die das schützen. Und das sind ganz verschiedene Menschen, die das schützen. Es gibt viele Anarchistinnen, die dann mit das schützen, ja, das ist das wird oft in Deutschland oder auch in der offiziellen ukrainischen Berichterstattung jetzt so dargestellt, wie das ist so Altkommunisten. Die Altkommunisten als Partei sind sie überhaupt nicht mehr funktional, ja. Deren Parteisitz ist besetzt von Faschistenverbänden, militärisch besetzt, da kommt keiner ran, auch keine Polizei. Will sie auch gar nicht. Die Redaktion der Kommunist ist ebenfalls besetzt und verwüstet bis auf die Datensätze. Die haben die alle. Und jetzt gehen die anhand von Datensätzen, die sie schon erobert haben, gehen sie nach den Leuten im Einzelnen. Also gestern Nacht hat ein Haus gebrannt von einem Kommunisten. Die wissen, es werden bestimmte Wohnungen beobachtet, das wissen wir. Und gestern gab es einen internen Hinweis, von dem wir nicht wissen, wie er einzuschätzen ist, aber es ist wichtig genug, die Möglichkeit, dass sowas passiert. Und zwar soll ein bestimmter Offizier im SBU, das ist der ukrainische Verfassungsschutz, ja, der ist zurzeit ohne Chef und der soll völlig abdrehen. Und die gesamte Technik und Basis und so weiter, was er zur Verfügung hat, ja, so eine Art Snowden vor seinem Durchbruch, vor seinem Barrikadenwechsel, Snowden, der hat also ziemlich viel in der Hand und der hat konkret bei sich die Nazi-Gruppierung Narodny Nabat. Und die stellen eine Kill-Liste zusammen von Menschen, die schlagartig umgebracht werden sollen. Und es gab die Überlegung auf rechten Websites ist die, eigentlich sollte ja gestern eine bürgerliche Regierung eingesetzt werden, die das Ganze irgendwie deckelt und in Form bringt und ins Ausland verkauft, besonders den deutschen Geldgebern. Das ist aber interessanterweise nicht passiert. Und das soll jetzt Donnerstag passieren. Ich habe gerade gesehen, die USA drängen sehr darauf, dass hier irgendwann mal was formalisiert wird von den bürgerlichen Putschisten. Das machen die aber erstmal nicht. Und in dieser Zwischenzeit, das wissen wir aus dem spanischen Bürgerkrieg und auch aus anderen Dynamiken, dass in der Zwischenzeit eben so rechte Paramilitärs freie Hand haben und zuschlagen können. Denn die Polizei kann sie effektiv nicht stoppen. Sogar wenn sie wollten, sie können sie nicht stoppen. Aber sie wollen auch nicht. Ja, das sieht man halt an diesen Verwüstungen von der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei ist völlig altbacken und ineffektiv gewesen, war aber in der Opposition, ja. Also, und trotzdem wird sie ist sie effektiv zerstört und ja, und das Gleiche geht jetzt mit linkeren Kräften, mit basisdemokratischeren Kräften. Die sind besser organisiert als deutsche Nazis und das will was heißen.
Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass wir als Redaktion nicht die Wahrheit der in dem Kommentar abgegebenen Aussagen verifizieren können. Wir sehen es aber als notwendig, auch die Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die die Lage in Kiew und der Ukraine anders einschätzen als unsere bisherigen Interviewpartner. Thank you.
Am Dienstag hat das Europäische Parlament mit einer überwältigenden Mehrheit von 592 Abgeordneten für die Vereinbarung mit dem Rat der EU über einen Hilfsfonds für die ärmsten BürgerInnen gestimmt, bei 61 Gegenstimmen und 31 Enthaltungen. Ursprünglich hatten der Rat der EU und die Kommission Kürzungen für diesen Hilfsfonds in Höhe von 1 Milliarde Euro vorgeschlagen. Das Europäische Parlament konnte aber in der Vereinbarung erkämpfen, dass EU-Hilfen für die Ärmsten bis 2020 weiter wie bei der letzten 7-Jahres-Periode 3,5 Milliarden Euro betragen. Berichterstatterin war die Sozialdemokratin Emer Costello. Radio Dreieckland wollte von der Europaabgeordneten der Sozialdemokraten Jutta Steinruck wissen, ob es bei dieser Vereinbarung tatsächlich einen Grund zur Freude gibt. Jutta Steinruck fasst zunächst die Eckpunkte des neuen Europäischen Hilfsfonds zusammen.
Die Europa 2020-Strategie zielt ja darauf ab, dass die Anzahl der Menschen, die von Armut und Ausgrenzung in Europa betroffen sind, um 20 Millionen reduziert werden sollen. Und es soll wirklich die Menschen unterstützen, die in Europa arm sind durch die ganzen Sparmaßnahmen und die Krisen, die wir in verschiedenen europäischen Mitgliedsländern haben, haben wir ja eher das Problem, dass die Armut zunimmt anstatt abnimmt. Und der jetzt neu eingerichtete Fonds ist eigentlich die Fortführung des ehemaligen Lebensmittelhilfeprogramms, das unter der gemeinsamen Agrarpolitik stattgefunden hat. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass diese 3,5 Milliarden Euro nicht nur für Lebensmittelverteilung genutzt werden können, sondern dass die auch für Güter des täglichen Bedarfs, aber auch für verschiedene Zwecke der sozialen Eingliederung genutzt werden können. Das ist das Neue an dem Programm.
Sie haben eben eine Reduzierung um 20 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind, gesprochen. Wie viele Menschen können von diesem Hilfsfonds geholfen werden oder sind als arm zu bezeichnen in der EU?
In der EU rechnen wir mit etwa 120 Millionen Menschen, die in Armut leben, die von soziale Ausgrenzung betroffen sind. Armut ist da gar kein Einzelfall. Und diese Menschen gibt es in allen Mitgliedstaaten. Auch die vermeintlich reichen Mitgliedstaaten haben eine Anzahl von Menschen, die in Armut leben.
Also 120 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der EU-Bevölkerung so ungefähr. Dieser Fonds mit 3,5 Milliarden Euro für die Zeit 2014 bis 2020, das entspricht dann 500 Millionen Euro pro Jahr, so im Durchschnitt. Ja. 500 Millionen pro Jahr für 120 Millionen BürgerInnen, das macht ja nicht mal 5 Euro pro Jahr und pro betroffener Bürger?
Sie haben recht, ja. Aber es waren die Mitgliedstaaten, die uns den europäischen Haushalt gekürzt haben und dieses Programm zur Bekämpfung der Armut in Europa funktioniert nur, wenn die Mitgliedstaaten, die dieses Geld, das sie jetzt verfügbar haben, durch nationale Maßnahmen ergänzen. Aber es ist schon mal ein Schritt, dass armen Menschen geholfen wird. Also dieser Europäische Hilfsfonds ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr solidarisches Europa. Und besonders gut daran ist, dass eben nicht mehr nur Lebensmittel verteilt werden. Der Fonds aus der gemeinsamen Agrarpolitik war ja damals darauf abgestellt, dass Überschüsse aus der Landwirtschaft kostenlos an Arme verteilt wird. Da gehen wir jetzt mit der neuen Rechtsgrundlage ja doch ein ganzes Stück weiter, dass wir sagen, wir helfen den Menschen auch über Essen und Trinken hinaus, sondern auch bei Maßnahmen in den Arbeitsmarkt zum Beispiel integriert zu werden oder wenn Schulkinder Nachhilfestunden brauchen, wenn ärztliche Versorgung vonnöten ist. Also es geht weit über das hinaus, was wir bisher hatten, über Essen und Trinken. Und das ist dann schon ein sehr, sehr guter Schritt. Ich weiß, es ist sehr wenig Geld. Aber es ist, ja, doch ein Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt im Interview geben Sie sich ziemlich ernüchtert anscheinend. Auf Twitter gaben sich aber die Abgeordneten der Linken und der Sozialdemokraten recht zufrieden über die Entscheidung des Plenums, dass dieser Hilfsfonds weiter wie bisher finanziell ausgestattet bleiben soll. Wenn man aber die wachsende Armut mit der Krise, die Arbeitslosigkeit und auch noch damit die Inflation berücksichtigt, bedeutet das doch, dass dieser Fonds am Ende weniger Menschen helfen wird als in der vergangenen Periode, oder nicht?
Dieser Fonds wird nicht weniger Menschen helfen, sondern dieser Fonds ist darauf ausgerichtet, dass die Mitgliedstaaten auch ihren Eigenanteil teilen. Wie Sie wissen, haben die europäischen Mitgliedstaaten den europäischen Haushalt ja gekürzt. Das hat zur Folge, dass wir natürlich auch weniger Geld verteilen können, weil wir als europäische Ebene keine eigenen finanziellen Einnahmequellen haben, sondern darauf angewiesen sind. Und die letzten Jahre wurde ja in Europa immer mehr darüber diskutiert, dass Europa sparen soll. Und das ist ein Ergebnis dessen, Sparhaushalte in Europa weniger Geld nach Brüssel überweisen, heißt eben auch, dass Europa weniger Geld zielgerichtet in Maßnahmen, auch in die europäischen Ziele wie die EU-2020-Strategie richten kann. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dieses Geld zielführend jetzt einzusetzen, viel zielführender wie vorher, wo eben nur Lebensmittel verteilt werden konnten, sondern dass es jetzt auch in der Macht der Mitgliedstaaten steht, dieses Geld auch für soziale Eingliederung zu nutzen.
Sie schieben jetzt auch die Verantwortung zurück an die jeweiligen Mitgliedstaaten, ihre eigenen Sozialausgaben aufrechtzuerhalten. Aber in dieser Entscheidung des Europäischen Parlaments werden die Kofinanzierungssätze auf maximal 85% der öffentlichen Ausgaben beziehungsweise 95% für die Länder, die am stärksten von der Krise betroffen sind, gehoben. Wenn diese finanzielle Ausstattung des Europäischen Hilfsfonds aber gleich bleibt, führt es nicht mathematisch dazu, dass die gesamten öffentlichen Hilfen sinken werden?
Gerade wir Sozialdemokraten waren nicht sehr glücklich, dass wir weniger Geld für mehr Aufgaben in das europäische Budget bekommen haben. Wir haben so viele Probleme, von denen wir glauben, dass wir die nur langfristig lösen können, wenn wir heute investieren. Es geht ja auch darum, in den Krisenländern Strukturen zu schaffen für eine ökonomische Basis, um Arbeitsplätze, um gute Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Da sehen Sie, da haben die Mitgliedstaaten 6 Milliarden Euro noch nicht mal zusätzlich eingestellt, sondern umgewidmet, auch aus anderen europäischen Fonds weggenommen. Mir wäre lieber gewesen, da hätte man wirklich gesagt, wir wollen das wahrhaftig und ehrlich bekämpfen und stellt dafür auch Geld zur Verfügung. Aber so ist Geld ja auch immer nur umgeschichtet worden. Und wir als Europäisches Parlament sind nicht in der Lage, den Haushalt zu überziehen, auch wenn wir meinen, wir müssten an der einen oder anderen Stelle viel mehr und viel intensiver ansetzen. Ich finde, Armutsbekämpfung ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das wir brauchen, auch gerade Hilfen, die Menschen wieder auch sozial einzugliedern. Kinder, die von Armut betroffen sind, haben ja ganz erhebliche Nachteile, wenn es auch um die weitere persönliche und berufliche Entwicklung geht. Deswegen müssen wir da ansetzen und unterstützen. Aber wir als Parlament können nur das Geld verteilen, das uns die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Das heißt also, ich schiebe den schwarzen Peter nicht weg.
Soweit Jutta Steinruck, Europaabgeordnete der Sozialdemokraten, über den neuen Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen BürgerInnen. Dieser Fonds ersetzt das Lebensmittelhilfeprogramm. Das Europäische Parlament hat am Dienstag über eine Vereinbarung mit dem Rat der EU gestimmt, welche dem Fonds bei gleichbleibender finanzieller Ausstattung neue Aufgabenfelder zuteilt. Laut dem Europäischen Parlament waren 2011 120 Millionen EU-BürgerInnen von Armut und Ausgrenzung bedroht, mit einem Wachstum von 4 Millionen Menschen verglichen mit dem Vorjahr. Das war es auch wieder mit dem heutigen Fokus Europa Magazin in der Ausgabe vom Donnerstag, den 27. Februar. Die GEMA-freie Musik kam heute von José Estrella Resonante aus Chile. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.